Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW28.
Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und ehrlicherweise ist es nicht Freitag 13 Uhr, sondern ich glaube Mittwoch 7.10 Uhr. Also nur, dass man mal weiß, wann ich hier auch so aufnehme und wann hier das Ganze auch produziert wird. Aber was könnt ihr erwarten? Natürlich habe ich ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. Und zwar alles zusammengefasst in den folgenden Sätzen. Warum Mediamarkt mich strategisch einmal mehr überrascht hat, warum die Allianz und Tinder bei mir in der gleichen Kategorie laufen und warum die Geiz ist geil Mentalität endgültig wieder zurück in Deutschland ist. Von daher genug geboten, los geht's.
Die Smalltalk News der Woche.
Und wir starten mit etwas Leichten und Seichten zum Smalltalken. Und vielleicht hat es der ein oder andere am Point of Sale schon gesehen. Ich habe es zumindest schon gesehen. Und zwar der gute Hehler Gewürzketchup bzw. Ketchup ist ja bekannt, geliebt. Für einige ist er auch tatsächlich etwas polarisierend. Aber der wird dieses Jahr 120 Jahre alt. Und den Geburtstag feiert Hehler nicht alleine, sondern gemeinsam mit niemand Geringeren als der Biermarke aus St. Pauli, nämlich natürlich Astra. Und jetzt ist die Frage, wie feiern denn diese beiden, ja, ich sag mal doch durchaus Kultmarken. Wie gesagt, Hehler hat schon sowas polarisieren. Das ist immer so ein bisschen eine Diskussion. Ist der Gewürzketchup denn jetzt wirklich, ja, genau das Richtige oder ist es dann doch der eher der tomatige Ketchup von Heinz und natürlich den vielen, vielen Eigenmarken und auch den, ich sag mal, europäischen Marken im Vergleich zu Heinz. Naja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, Hehler polarisiert Astra eh schon und deswegen treffen die sich auch irgendwo in der Mitte, die beiden. Und jetzt kommt's, die beiden machen ein Bier gemeinsam. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt also jetzt ein Bier mit Currywurstgeschmack. Es ist nicht nur ein Werbegag, was man nicht probieren kann, sondern es wird schon, glaube ich, recht spannend schmecken. Das Problem nur an der Sache ist, es wird erstens auf einem exklusiven Festival jetzt vor allen Dingen ausgeschenkt werden. Und zwar auf dem Tattoo-Festival Astra Stechen und Zechen, das wiederum in der Astra St. Pauli Brauerei stattfinden wird. Da wird es eben zum ersten Mal auch ausgeschenkt. Man kann es auch online bestellen. Allerdings gibt es natürlich nur eine limitierte Anzahl und zwar nur knapp 2000 Flaschen. Zwar haben sich beide Marken irgendwo offen gehalten, dass vielleicht dann nochmal eine weitere Edition irgendwann rauskommen sollte, aber auf jeden Fall, wer da irgendwie mal probieren möchte oder das für seine Sammlung haben möchte, der muss entweder nach Hamburg, nach St. Pauli oder relativ schnell sein, was die Online-Bestellung angeht. Ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, sehr gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwie ganz spannend und irgendwo auch gut schmeckt, auch wenn es auf den ersten Blick natürlich nicht so wirkt, aber insgesamt eine sehr, sehr coole Idee, dass, wie gesagt, aus meiner Sicht diese zwei traditionellen auch Kultmarken, die durchaus hier und da mal polarisieren, eben Hehler und Astra, sich hier in der Mitte treffen und daraus ein Currywurstbier wird. Kleiner Nachtrag noch, ganz wichtig, das Bier heißt übrigens nicht einfach nur Currywurstbier, sondern Currydurst.
Die Zahlen der Woche.
Und da haben wir eine repräsentative und auch sehr kurz gemachte Marktforschung von Splendid Research, die das ja immer mal wieder auch unter anderem für den Horizont zum Beispiel machen und dort immer mal wieder unterschiedliche Kategorien untersuchen. Und das haben sie jetzt mit den Hautpflegemarken gemacht, also mit Nivea und Co. Und die gerade genannte Marke ist auch tatsächlich auf Platz 1, gar nicht so überraschend auf jeden Fall, und mit ziemlich weitem Abstand auf Platz 1, was laut Splendid Research vor allen Dingen an den grandiosen Bekanntheitswerten von Nivea liegt. Auf die weiteren Plätze wurden dann unter anderem zum Beispiel bei Lea verwiesen, als auch L'Oréal Paris. Und danach kamen dann weitere Marken wie zum Beispiel Eucerin, Garnier, die DM-Schwestermarke Alverde und auch Veleda. Und danach kamen noch Isana von Rossmann, Vichy und Lavera, die dann auf den Plätzen 8 und 10 kamen. Und wie gesagt, die entscheidende Komponente war offensichtlich das Thema Bekanntheit, aber auch so die Sicherheit, die Nivea anscheinend auch ausstrahlt. Natürlich eben für viele, viele Menschen in Europa, in Deutschland, auf der ganzen Welt eine der ja, etablierten, ganz, ganz groß etablierten Marken schon seit Jahren oder Jahrzehnten, dass man sie am Duft erkennt und so weiter. Es ist einfach die gute alte Zeit und die große Sicherheit, die Nivea natürlich dort ausstrahlt. Und dementsprechend das eben die zwei zentralen Komponenten, warum Nivea natürlich mit Abstand auf Platz 1 kommt. Interessant ist allerdings, dass Splendid Research auch eine weitere, sag ich mal, Kategorie bzw. Auswertung vorgenommen hat, nämlich auch noch weitere Marken analysiert hat. Und das Spannende war, dass in diesem weiteren Ranking, wo es dann wirklich um die Gesichtspflegemarken ging, dort haben dann andere Marken wiederum ganz gut abgeschnitten, haben da auch tatsächlich Nivea den Rang abgelaufen. Und da sind vor allen Dingen CeraVe und auch Salthouse zu nennen, die beide insbesondere für sehr, sehr gute Innovationen unter anderem stand, auch für eine große Vertrauenswürdigkeit Persönlichkeit, eine Einzigartigkeit auch standen und dementsprechend dort ganz, ganz weit vorne standen und vor allen Dingen eben bei der Kategorie Gesichtspflegemarken vor allen Dingen auch vor Nivea standen. Was können wir da insgesamt daraus lernen? Ja, also Bekanntheit ist sozusagen nicht alles, beziehungsweise es kommt immer so ein bisschen auf deine Kategorie an. Nochmal zur Erinnerung, Gesichtspflegemarken gingen dann, wie gesagt, an Salthaus und CeraVe. Das heißt also, diese Fokussierung ist da auch ganz, ganz zentral für den Erfolg und auch für ein gutes Ranking sozusagen, also für die Gunst bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Und der andere Punkt ist natürlich auch neben dieser Fokussierung auch diese Möglichkeit, ja, sich über andere, sage ich mal, Punkte dann auch zu positionieren, wie zum Beispiel schon dieses Thema Innovation, weil die beiden eben offensichtlich als ganz, ganz stark in den Gesichtspflegemarkt dann auch gesehen werden. Und dementsprechend merkt man, wir nennen das ja bei Brandtrust zum Beispiel die In-Brands, auch die können dann immer ganz, ganz spannend positioniert sein. Und können dann auch so arrivierten ja, Marken so ein bisschen sozusagen Angst einflößen, weil auch Horizon dazu getitelt hatte, beziehungsweise auch diskutiert hatte, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt CeraVe und Salthaus auch noch an Bekanntheit zulegen? Dann kommen sie natürlich viel, viel näher dann auch dran an vielleicht auch die anderen etablierten Marken. Also man sieht auf jeden Fall, es sind mehrere Komponenten, die zentral auch genutzt werden können. Und dementsprechend muss man das in seiner Kategorie, in seinem Wettbewerb auch immer ganz genau beäugen.
Neues von Mediamarkt.
Und man muss dann schon so ein bisschen, ja, die knapp über 5-jährige Zeit dieses Podcasts hier Revue passieren lassen, wenn wir über Mediamarkt sprechen. Weil Mediamarkt hat ja hier als einzige Marke eine Kategorie sozusagen, die, ja, wie ihr gerade gehört habt, Neues von Mediamarkt heißt. Und die Idee dahinter war, dass Mediamarkt mich so am Beginn dieses Podcasts, das muss irgendwo wie so 2020 ungefähr gewesen sein, irgendwann mitten in Corona, da haben sie mich vor allen Dingen immer damit beeindruckt, dass sie eigentlich so, ja, ich sag mal, eher fragwürdige Schritte in der Markenführung, in der Marketingkommunikation dann auch unternommen haben. Und ich dann irgendwann gesagt habe, das geht mir eigentlich so fast ein bisschen auf den Senkel. Ich kann vieles davon nicht so richtig nachvollziehen. Und deswegen kriegen sie auch so ein bisschen mit einer Portion Ironie oder Sarkasmus, kriegen sie hier eine eigene Kategorie geschenkt. Und jetzt muss ich sagen, also bei Mediamarkt, da dreht sich jetzt ganz, ganz vieles bei mir, auch schon die letzten Monate oder ein paar Jahre schon. Das ist eigentlich so seit Beginn, dass auch, muss man sagen, Michael Schuld dazu kam, 2022 ist er ins Unternehmen eingestiegen, hat dann vieles verändert, ganz sukzessive, aber hat, wie ich finde, einen ganz, ganz klaren Plan einfach gehabt, wie diese Marke so ein bisschen einfach aus dieser puren Kommunikationsgeschichte eben rausgeholt hat und dann wirklich sich überlegt, naja, wie kann ich denn eine Marke wirklich stark positionieren? Wie kann ich denn nicht nur einfach nur Kommunikation machen, sondern wie kann ich mich gegen die ja übermächtigen Konkurrenten wie zum Beispiel auch Amazon da auch durchsetzen und wie kann ich meine Stärke, die ich natürlich im stationären Handel habe, wie kann ich die denn wirklich nutzen? Und hat da unter anderem so Worte wie das Thema Experience Champion auch geprägt und wo er dann auch wirklich sehr gut, wie ich finde, sukzessive die Marke repositioniert hat, auch erstmal den Claim weggehauen hat, aber trotzdem einen Kampagnenclaim hatte und auch so eher so diese Fanfare mit dem Thema Let's Go hatte. Und das wird jetzt einfach weiterhin immer weiter auch ausgebaut. Und hinzu kommt jetzt eben auch schöne Kommunikation. Und die geht dann tatsächlich auch relativ aggressiv und offensiv mit dem Konkurrenten von Amazon um, weil es gab anscheinend so eine kleine Geschichte, wo mal irgendjemand von Mediamarkt Saturn, ja, Alexa gefragt hat, also Amazon Alexa gefragt hat, ob es denn noch jemand anderes gäbe, der auch in 90 Minuten liefern würde. Und das wäre anscheinend eine sehr spezifische Spitzenleistung von Mediamarkt Saturn gewesen, was Alexa dann wohl anscheinend auch einigermaßen zugegeben hatte. Und aus dieser einigermaßen realen Geschichte wurde dann eine komplette Kampagnenidee, weil man dann so ein paar so Fake-Gespräche aufgenommen hat, wo dann immer ein Mensch eben Amazon Alexa fragt, ja, also wer liefert denn unter anderem auch in 90 Minuten zum Beispiel? Und dann hat dann eben Alexa immer gesagt, ja, zum Beispiel Mediamarkt Saturn, aber erzähl's nicht meinem Chef. Und dazu kamen noch weitere Kampagnen, Motive und Sujets, die alle so in diese Richtung gingen. Immer so ein bisschen, dass Alexa sich ja so ein bisschen ja, geniert für die Antworten, die es eben geben muss, weil immer der Punkt natürlich an den Konkurrenten von Mediamarkt Saturn geht. Und genau das nutzt Mediamarkt. Und das Interessante ist dabei, nicht nur diese, ja, ich sag mal, offensive und etwas, ja, schon angreifende Form sozusagen von Mediamarkt Saturn, wo man ganz deutlich auch sagt, hey, wir sind irgendwo auch besser als Amazon Alexa, sondern auch die gesamte Mechanik. Und damit meine ich vor allen Dingen erstmal so grundsätzlich diese Idee zu nutzen, da so diesen Angriff zu fahren. Aber auf der anderen Seite, und das ist ganz wichtig im Detail dann auch, wenn wir gleich über die nächsten Kampagnen sprechen, die gleich kommen, es ist dann auch immer so ein bisschen ein Abbinder dabei, wo man dann nicht nur sagt, hey, Amazon Alexa oder Alexa jetzt mal ganz klar, sagt hier was Lustiges irgendwie mit einem Augenzwinkern, Augenzwinkern, sondern danach kommt immer die Leistungsvermittlung. Das heißt also, wenn zum Beispiel dann die Frage gestellt wurde, wer liefert denn noch schneller als MediaMarkt Saturn und Amazon, beziehungsweise Alexa, dann sagt, ja, weiß ich auch nicht, wer das dann noch macht, beziehungsweise MediaMarkt Saturn, aber erzählt sich mein Chef, so ist ja die Antwort. Dann kommt danach immer die Auflösung von MediaMarkt Saturn, die dann natürlich sagen, hey, wir liefern in 90 Minuten oder wir haben so eine Servicequalität und so weiter. Und das ist jetzt ganz entscheidend. Und da sieht man natürlich, was Michael Schuld und sein ganzes Team auch insgesamt bei MediaMarkt Saturn dann aufgebaut hat, nämlich dass sie diese Leistungsbasis erstmal kreiert haben und aufgebaut haben und diese jetzt immer wieder kommunizieren und versuchen, in die Köpfe der Menschen reinzubringen. Und das ist natürlich dann ja ein konsistenter, wirklich langfristiger Markenaufbau, weil man die letzten 3 Jahre die Leistung, also dafür gesorgt hat, dass die Leistung hoffentlich zumindest auf einem hohen Niveau ist, damit man sich sowas auch leisten kann, solch eine ja stark angreifende Kommunikation und dann in den Angriff zu gehen, wenn man sozusagen auch, ja, ich sag mal, das Fundament oder wenn man es ein bisschen anders darstellt, dass die Waffen sozusagen da auch wirklich poliert hat, dann macht das Ganze natürlich total viel Sinn. Das, finde ich, ist halt einfach mal konsistenter, strategischer, schöner Markenaufbau. Von daher, wie gesagt, MediaMarkt überrascht mich hier einmal mehr und rechtfertigt vielleicht auch, warum sie eine eigene Kategorie hier haben. Und dann kommen wir zur neuen Kategorie, die ihr jetzt hört und das auch gleich zweimal. Und dann erklärt sich auch, warum Tinder und Allianz bei mir zumindest in der gleichen Kategorie sind.
Schade, Schokolade.
Weil wir reden erstmal über Tinder. Und Tinder natürlich hier auch ab und zu mal zu Gast und hat jetzt natürlich auch den Nährboden der Frauenfußball-EM auch genutzt, beziehungsweise möchte den nutzen, um mal so ein paar ihrer Love-Stories auch zu zeigen, wo sich vor allen Dingen ein lesbisches Paar dann auch offensichtlich auf Tinder getroffen hat. Es ist aber nicht nur ein lesbisches Paar, sondern es ist auch noch ein Paar, wo zumindest eine der beiden, wie ich jetzt zumindest glaube, richtig verstanden zu haben, eine ehemalige oder aktuelle Fußballerin ist, die unter anderem bei Manchester City aktiv war. Und sie hat ihre Partnerin eben auf Tinder getroffen. Das heißt, die beiden sind ein Testimonial-Pärchen. Da gibt es auch nebenbei in Europa und auf der ganzen Welt ein paar mehr. Aber die beiden haben sich wieder auf Tinder getroffen und sollen jetzt gerade so den Nährboden Fußball natürlich aktivieren wegen der Fußball-Frauen-EM. Und ja, diese Geschichte soll eben von Tinder oder wird gerade von Tinder auch kommunikativ erzählt. Soweit ja erstmal irgendwie ganz spannend, auch ganz gut. Nährboden genutzt, Haken dran, schöne Story genutzt, auch so insgesamt gut, dass Tinder natürlich jetzt auch sich entfernt von ihrer eigenen, sag ich mal, nur Leistungsmechanik, links swipen, rechts swipen, das haben wir irgendwie alle auch verstanden. Tinder auch insgesamt natürlich auch einfach eine bekannte Marke in diesem Bereich. Aber es geht natürlich darum, dass auch Tinder sozusagen versucht zu emotionalisieren, dass sie sich versuchen eben auch ein bisschen breiter auch emotional aufzustellen, auch so ein Fundament aufzubauen, dass sie eben nicht nur eine Links-Rechts-App sind, weil ansonsten, das kann ja auch wahrscheinlich irgendwann mal auch diese Mechanik kann natürlich irgendwann auch kopiert werden und dementsprechend muss Tinder natürlich sich weiter sozusagen fundieren, sich weiter aufbauen, sich weiter strategisch auch verankern und das macht man natürlich dann irgendwann auch über die Emotionen, die hier gespielt werden. Warum jetzt aber Schade Schokolade? Das Ganze wird total schön aufgebaut und es wird auch in den Medien auch ganz gut darüber berichtet, dass die beiden sich eben getroffen haben etc. Wenn ich mir den 30-Sekünder dann aber angucke, dann sage ich wirklich Schade Schokolade, weil sie haben irgendwie richtig Chancen auf der Straße liegen gelassen. Weil dieser ganze Spot wirkt sowas von künstlich, obwohl diese ganze Geschichte ja so toll ist. Und obwohl es wirklich die echten ja beiden sind, die eben dieses Pärchen sind. Das heißt, man sieht sie auch wirklich in Aktion. Aber die ganzen Bilder danach sind so ja extrem künstlich nachgestellt. Man sieht also irgendwie die Fußballerin, die Fußball spielt, aber nicht auf dem realen Platz, nicht bei Manchester City. Es sind keine Realaufnahmen oder Archivaufnahmen, wo man wirklich sieht, wo auch dann in dem Film dann auch die Geschichte erzählt wird, naja, die hat mal irgendwann ein Siegtor geschossen, hat dann irgendwie 2 Monate später ihre Traumfrau gefunden. Es sind eben keine Aufnahmen aus dem echten Archiv oder sogar vielleicht echte Reality-Aufnahmen von den beiden selber, sondern es sind so komisch nachgestellte Motive. Und das Problem dabei ist gar nicht, dass es mir nur nicht gefällt, sondern ich glaube, dass die Geschichte dabei nicht ganz so gut rüberkommt, zumindest wenn man es nur ganz kurz sieht. Auf Social Media, auf Instagram wurde es anscheinend noch ein bisschen weiter erklärt etc. Das ist ja dann vielleicht nicht so ganz so schlecht. Aber auf jeden Fall im ersten Moment in diesen 30 Sekunden, da kommt diese Story einfach nicht rüber, weil du denkst, das ist eine fiktive Story, die ausgedacht ist. Es erreicht meiner Meinung nach die Leute da in dem Moment nicht so ganz. Und da sage ich dann Schade Schokolade. Warum nicht die echten Aufnahmen, warum dann so verspielt, so kommunikativ, typisch inszeniert, warum nicht mal ein bisschen mehr Authentizität, warum nicht mal so ein bisschen mehr auch mit einer Stimme untersetzt, statt Musik laufen zu lassen, die die Geschichte eben erzählt oder die beiden erzählen die Geschichte eben hochauthentisch, wirklich ganz, ganz real, sodass wirklich rauskommt, man sich mit ihnen verankern und verbinden kann und dann sagt, jawohl, genau solch eine Geschichte will ich auch und genau deswegen hole ich mir Tinder. Also da, wie gesagt, aus meiner Sicht totale Chance vertan. In der zweiten Form von Schade Schokolade sind wir bei der Allianz, weil die ist nicht ganz so hart wie bei Tinder. Da ist es nämlich so, dass Günther Jauch jetzt einmal mehr Testimonial ist, schon das zweite Mal hintereinander, war auch letztes Jahr schon aktiv für die Allianz. Und da geht es jetzt vor allen Dingen darum, dass die Allianz vor allen Dingen als Altersvorsorge bzw. ja, Sparberater sozusagen auch fungieren soll. Und dementsprechend man Günther ja auch immer mit ja, eher jüngeren Menschen sieht, die dann so ein bisschen diskutieren, naja, wie kann ich denn sparen, was ist gut, soll ich in Kunst investieren, wenn ich keine Ahnung habe, wenn ich irgendwo sparen soll, wie mache ich denn den ersten Schritt, wie lege ich da was zur Seite? Also man sieht immer so Leute, die mit sich selber so Fragen ausmachen, Günther ja auch glücklicherweise daneben steht und dann sagt, na, frag doch oder sprich doch einfach mal mit der Allianz. Schöne Idee auf jeden Fall, also grundsätzlich Günther Jauch natürlich allein schon wegen Wer wird Millionär irgendwo authentisch, irgendwie ein passendes Testimonial, das dazu was sagen kann. Auch so insgesamt, ja, gute Idee. Das Einzige, was mir ja so ein bisschen fehlt, ist, die Allianz ist für mich natürlich irgendwo ein Lebensversicherer, ist auch im Versicherungsbereich unheimlich breit aufgestellt. Als Finanzvorsorgeberater ist sie bei mir zumindest nicht klar positioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen da auch so geht, weil es natürlich um diese spezifische Anlageform bzw. Beratungsform der Allianz geht. Und da finde ich es einfach nur schade, dass genau das, was Mediamarkt vorher gemacht hat, nämlich dass nach dem ja, ist sozusagen ein Testimonial-Einsatz und nach der grundsätzlichen Kommunikationsmechanik, wenn da so Aufmerksamkeit aufgebaut wurde, wenn die Leute da sind an dem Bildschirm, wenn sie gucken und Mediamarkt da einen richtigen Leistungsbeweis, also einen Fakt liefert, dass bei der Allianz das dann nicht so richtig kommt. Also da kommt dann der Claim, den ich insgesamt relativ auch ja ein bisschen zu divers finde, zu wenig auf den Punkt finde. Und es kommt eben kein Leistungsbeweis. Zum Beispiel, die Allianz hat so und so viele Beraterinnen und Berater. Sie macht schon seit Jahren oder Jahrzehnten in diesem Vorsorgebereich eben da auch rum. Und dass das dann noch so ein bisschen als Aufbau des Vertrauens genutzt wird, damit man wirklich nicht nur denkt, ah ja, okay, Günther ja auch, Allianz macht Sinn irgendwie, cool. Sondern ich schaue mir das mal tatsächlich an. Ich gehe da tatsächlich mal auf die Website etc. Das ist auch, muss man auch dazu sagen, auf Instagram und Co. auch weitergespielt wurden und dem Allianz möglich mache, aber trotzdem in dieser Werbung fehlt mir das, dieser letzte Kniff, der das dann nochmal so rund macht und das ist einfach schade, weil wahrscheinlich die Diskussion auch geführt wurde und ich kann mir vorstellen, dann hieß es dann, ja, vielleicht ein bisschen zu viel an Botschaften und alles Mögliche, aber die Mechanik, die insgesamt, also aus meiner Sicht einfach die Conversion der Kommunikation wäre aus meiner Sicht dann noch erfolgreicher gewesen und dann bin ich dann eher bei Conversion als bei, so geht's in der Kommunikation nach unseren Gesetzen und ich glaube, dass eher Letzteres der Fall war, dass man deswegen sich dagegen entschieden hat, da noch einen Leistungsbeweis an den Fakt zu spielen.
Die Fundstücke der Woche.
Und da sind wir bei der Geiz ist geil-Mentalität angekommen. Das habe ich ja schon in den letzten Wochen hier etwas kritischer beäugt, was da gerade so bei Lidl und bei Aldi natürlich passiert, dass die sich unglaublich stark jetzt gerade im Wettbewerb befinden, noch mehr als man es eh schon gewohnt ist. Das heißt also, beide wirklich sagen, hey, wir sind der Preissieger, wir gehen auf den Preis, wir unterbieten uns nochmal. Lidl eben mit dieser Idee da, diese 500 Preise nochmal zu senken, Aldi, die mit einer Kommunikation dagegen starten. Alles natürlich vor dem Hintergrund der Inflationsthematik, die natürlich immer noch so die Konsumentinnen und Konsumenten dann auch noch einfach ja ein bisschen betrifft. Und jetzt kommt die nächste Stufe, die dann erstens an Telekommunikationsanbieter erinnert und zweitens auch darin so ein bisschen an diese Geiz-ist-geil-Mentalität erinnert, weil es nämlich jetzt eine Untersuchung gab, wer denn wirklich der Preissieger ist. Und das erinnert an die Netzgeschichten und diese Netzsieger im Telekommunikationsbereich. Und in diesem Preissieger-Ranking hat tatsächlich Lidl gewonnen, allerdings nur mit 0,1 Punkten vor Aldi. Das reicht ihnen aber trotzdem, um dann eine richtig harte Werbung auf den Punkt zu bringen, nämlich so eine Art, ja, ich sag mal Büro-Realitätsraum sozusagen, natürlich extrem überzeichnet, extrem fiktiv, wo da Lidl mit oder beziehungsweise Aldi mit Penny, mit Netto und auch mit Rewe in einem Platz sitzen und alle so diskutieren, ey, was macht ein Lidl da sozusagen und wie kann denn das noch sein etc. Und wie können wir denn mit denen konkurrieren? Und die alle Marken stehen, setzen natürlich nicht wirklich am Platz, sondern sind da so ein bisschen beschrieben. Bei Rewe steht dann zum Beispiel nicht Rewe, sondern Teuer als Beispiel. Also jeder wird da so ein bisschen sozusagen positioniert von Lidl und Co. Und das Spannende dahinter ist, wie gesagt, irgendwie, also Lidl geht da in die Offensive, obwohl da nur ein ganz, ganz kurzer Vorsprung ist. Und man sieht dann am Ende übrigens, wie eben alle der Konkurrenten einfach die Flinte ins Korn werfen, weil sie sagen, hey, wir können mit Lidl nicht mitgehen. Und das Ganze ist so ein 1,5-minütiger Spot, gerade natürlich auf Social Media, der das Ganze dann auch inszeniert und das auch so ein bisschen darstellen soll. Und das hat mich dann tatsächlich so ein bisschen erinnert, also wenn da die ganzen Discounter so in die Vollen gehen, wie ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt habe, vor allen Dingen der Grenznutzen vielleicht gar nicht mehr so vorhanden ist. Also was bringt das noch mehr, diesen Punkt aufzubauen? Ich glaube, viele wissen inzwischen natürlich, dass Lidl und Aldi einfach ganz klar die Preisstärksten da vorne sind in dem Sinne. Und wie viel musst du da noch kommunizieren? Also wie viel bringt da diese weitere Kommunikation, diese weitere Investition wirklich noch, dass du dich so kurz noch vor die anderen aussetzen kannst. Das ist ein bisschen fragwürdig, aber so insgesamt finde ich eben auch ein bisschen fragwürdig, dass da, wie gesagt, diese ganze Mentalität jetzt wiederum aufgebaut wird und man da ja so wirklich diese Geiz-ist-Geiz-Mentalität so ein bisschen wieder im Kopf hat. Und ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, dass wir uns so stark dann wieder umrum auf den Preis fokussieren und ob das so gut auch für sozusagen die Gesellschaft in dem Moment ist, dass da ja diese Diskussion dann wiederum so stark in Gang gesetzt wird. Aber trotzdem spannender, lustiger Spot, wo Lidl tatsächlich alle so ein bisschen aufs Korn nimmt, weil sie eben Ranking-Sieger geworden sind. In dem Sinne würde ich sagen, genug geboten. Denkt an das Currydurst-Bier unter anderem, geht zu eurem Discounter der Wahl. Überlegt mal, ob die Allianz vielleicht doch jemand passendes ist für die Vorsorge oder ihr könnt ja auch mal tindern. Also in dem Sinne würde ich sagen, schönes Wochenende, macht's gut, bis dann, ciao.